Ich habe das erste Wort.
Ich habe es genau gesehen, als der Timer runtergelaufen ist, dass du es machen wolltest.
Hi Stefan.
Du hast meine List erkannt. Du weißt schon, dass ich das immer noch schneiden kann, wenn ich will, gell?
Wobei wir wieder am Vertrauen von letzter Folge anknüpfen.
Stimmt. Wenn wir jetzt sehen, ob das Vertrauen vorhanden ist oder nicht.
Ja.
Weihnachten, ja genau, wir kommen ja jetzt alle ins neue Jahr 2026 und hatten alle die Weihnachts- und Silvesterzeit. Warst du denn besinnlich, Jana?
Ich war mit meiner Familie sehr besinnlich. Ich habe mit meinem Opa Weihnachtslieder gesungen, habe zwischendurch versucht, die Festive 500 zu schaffen und bin dann aber gescheitert, weil es erstens verdammt kalt war und zweitens kam mir dann der Skitourenurlaub in die Quere und dann bin ich auf Ski gewechselt, anstatt mich mit dem Fahrrad durch die Kälte zu quälen. So vernünftig.
Du warst wie letztes Jahr wieder, ich glaube, wir haben es letztes Mal Folge schon gesagt, wieder in der Schweiz auf einer Hütte.
Leider hatten wir dieses Jahr ein bisschen weniger Schnee als letztes Jahr, aber wir sind in die Gegend vom Grand Saint-Bernard gefahren und da konnte man auf der italienischen Seite, weil es in Italien eben südseitig mehr geschneit hatte, da konnte man dann doch ganz gut Skitouren gehen. Dann haben wir da ein paar Touren gemacht und das war ziemlich cool.
Und du hast auch dein Rad mitgenommen?
Ich hatte mein Rad dabei, aber ich war jetzt 2 Wochen unterwegs und hatte quasi mein Rad eigentlich für die Festive 500 dabei. Bin auch so 270 Kilometer oder sowas geradelt, habe aber einmal auch abgebrochen, weil es war so krass kalt und auch ein bisschen gefährlich, also rutschig, ja, eisig. Ich glaube, ja, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich es wahrscheinlich zu Ende durchgezogen, aber irgendwie ist es ja, ich meine, das ist, was die Festive 500 ausmacht, dass es die Zeit halt precious ist, also gut eingeteilt werden muss an Weihnachten, aber mir war tatsächlich dann schon auch die Familie und meine Oma und Opa und so wichtig und dann fiel mir das schwer, länger als 3 Stunden an Weihnachten weg zu sein, um dann alleine im Schneesturm Fahrrad zu fahren. Einmal habe ich meinen Bruder noch überzeugt mitzukommen, dann habe ich irgendwann nach der Hälfte von den Festive 500 abgebrochen und bin dann in die Schweiz gefahren, auf diese Hütte mit Freunden und genau, da haben wir Neujahr gefeiert in ecuadorianischer Tradition und haben über 3 Tage hinweg ein Pappmaché-Dinosaurier gebaut. Und ich hatte meine, jetzt ist es schon Werbung, ohne dass wir dafür bezahlt werden, ich hatte meine Black Roll Recovery Boots dabei und nach dem Skitouren waren immer alle so begeistert, dass wir dann diesem Dino, der Pappmaché-Figur, diese Boots gezeichnet haben. Und der sah ziemlich witzig aus. Ich glaube, ich teile mal noch irgendwann ein Foto auf Instagram. Auf jeden Fall ist die Idee, dass man eben in diese Pappmaché-Figur die Wünsche für das nächste Jahr reinschreibt, in kleine Briefe. Und nachdem das alles ziemlich viel Arbeit war und einige der Leute, die dabei waren, sind Designer und Gestalter. Und so ist das natürlich auch ein bisschen ausgeartet. Auf jeden Fall wird diese Figur dann trotz allem Aufwand nach 3 Tagen verbrannt. Die Idee ist dann quasi, dass die Wünsche fürs nächste Jahr damit quasi auf die Reise geschickt werden.
Das hat so ein bisschen was von den Rauhnächten.
Kenne ich, aber ich sehe den Zusammenhang nicht.
Naja, man schreibt ja auch irgendwie 13 Wünsche auf Zettel und dann verbrennt man 12 und der eine, der übrig ist, das ist dann The Destiny for Next Year oder sowas.
Ah, wow, ja, das kannte ich nicht.
Es ist halt nur cooler, weil Pappmaché-Dinosaurier ist halt cooler.
Ja, es war schon witzig. Wir haben dem Dinosaurier noch so eine Handtasche gemacht und sowas. Es war sehr kreativ, ja.
Herrlich.
Und zwischendurch haben wir im Schnee gespielt.
Im Vergleich zu dir habe ich, glaube ich, Festive 500 einfach gemacht, ohne es zu wissen, glaube ich. Aber bei mir war es auf jeden Fall nicht so kalt, weil ich war ja in Girona, Spanien, aber auch da war die Kältefront am Start. Kälter als sonst, aber wir sind angekommen und erstmal so, ja, okay, ja, ich war mit Marei Moldenhauer dabei, die hatte gleich am ersten Tag Intervalle auf dem Programm stehen und dann haben wir gleich am allerersten Tag Intervalle gefahren, aber es hat geregnet und es war ultra nass und Ding, aber das Schöne war, es hatte 9 Grad und Vollgasregen. Wir sind zurückgekommen und so, ja, irgendwie ist keinem so richtig kalt. Dann cool. Dachten wir so, okay, ja, spanische 9 Grad sind halt wärmer. Genau. Wir haben jetzt 2 Wochen, näher 12 Tage da verbracht, waren irgendwie eine ganz große Gruppe auf ganz vielen Unterkünften aufgeteilt und sind jeden Tag Rad gefahren gegangen, haben viel Kaffee getrunken. So ein paar Leute sind ja immer da, also zum Beispiel, ich habe mich noch mit Andrew getroffen, der von Lost Dot, der das TCR veranstaltet. Dann deine große Konkurrenz, mit der war ich auch Radfahren, Cynthia Carson.
Cool.
Und dann war noch die Millie von Dot Watcher, habe ich mich noch getroffen. Die macht so das Backend da. Da hatte ich einen sehr guten, interessanten Austausch, was ein Thema angeht, das mich schon länger umgetrieben hat. Und die war sehr offen und hat das sehr interessant gefunden. Da können wir auch nochmal drüber reden. Da geht es um Bewertungssysteme von verschiedenen Ultrarennen. Genau, da habe ich ihr was gepitcht quasi, weil ich dazu mal ein Video gemacht habe, was so mein oder ein Problem im Ultracycling sein könnte, was Events angeht. Da war auch der Christoph Strasser im Video mit dabei. Ach so, ja, Silvester haben wir nicht so richtig gefeiert, weil alle so, ja, okay, lass es machen, bis 12 ist und dann morgen gehen wir Fahrrad fahren. Wobei, genau, der Grund auch, Girona, warum Silvester mal ganz gut da ist, weil es wird nicht geböllert, also wirklich gar nicht, kein bisschen. Und die spanische Tradition, man muss bei jedem Glockenschlag jeden Glockenschlag von den 12 halt immer eine Traube essen und dann, wenn man das nicht macht, dann, weiß was ich, kommt man in die Hölle und man muss auch rote Unterwäsche tragen, sonst, weiß was ich. Also, auf jeden Fall lustige Tradition ohne Krach und Geböller.
Hofft, du hattest genug Trauben?
Ja, Trauben hatten wir auf jeden Fall genug, aber keine rote Unterhose.
Das hättest du nicht verraten dürfen.
Ja, ich weiß auch nicht, was es macht, aber ist auch egal.
Es bleibt spannend.
Ja.
Cool. Ja, dann, ich glaube, ich bin dieses Jahr jetzt, also es ist jetzt, wo wir aufnehmen, können wir sagen, der 7. Januar. Und ich war noch kein einziges Mal auf dem Fahrrad dieses Jahr. Aber ich muss sagen, irgendwie tut mir es ganz gut. Ich habe sogar meinen Whoop abgelegt die letzten 2 Wochen.
Und das ist, ja, hold on, das ist wirklich ein Ding.
Zum ersten Mal in 3 Jahren.
Oha.
Ja, irgendwie, es war cool. Also wir waren natürlich trotzdem viel unterwegs und haben, die Skitouren waren oft zwischen 6 und 8 Stunden lang. Also waren schon quasi, ich würde das als trainingstechnisch Grundlageneinheit sehen. Und es war schon auch immer wieder krass zu sehen. Ich meine, ich würde schon behaupten, dass ich relativ fit bin und trotzdem ist so Skitouren gehen und dann abfahren. Das ist, vor allem die ersten paar Touren brennen da richtig die Oberschenkel und sind ganz andere Muskeln. Ich merke, dass meine Füße überhaupt die Muskulatur erst wieder aufbauen müssen. Und auch in den jetzt eher schwierigen Schneebedingungen war das schon, glaube ich, auch ganz guter Ausgleich mal.
Ich habe ja am 24. waren wir lustigerweise noch 24 Kilometer laufen, wo wir es jetzt mal schon von Ultralaufen hatten. Aber genau, hey, wenn du halt sonst ein bisschen joggen gehst, aber dann halt mal wieder 24 Kilometer läufst. Ich bin danach übrigens 12 Stunden im Auto gesessen. Das war super. Die Muskulatur sagt dann so, okay.
Ja, ich glaube, es ist ganz gut, seinen Körper ab und zu mal ein bisschen zu überraschen.
Genau, ein bisschen Schwung in die Kiste bringen.
Inhaltlich für die Folge haben wir uns ja vorgenommen, ein paar HörerInnen-Fragen zu beantworten. Sollen wir da mal reingehen?
Yes, da muss ich gleich mal vorwegnehmen. Die meisten Fragen gingen natürlich an Jana. Aber ja, ist gut. Lass die Fragen durchgehen.
Die sind trotzdem, glaube ich, oft an uns beide gestellt. Zum Beispiel haben wir ziemlich, ich weiß nicht, was ziemlich viel ist, aber ich habe ein paar Rückfragen und auch persönliche Geschichten und Erfahrungen zu dem ADHS-Thema bekommen. Und fand schön, dass die Leute da auch sehr offen waren und sehr persönliche Dinge auch erzählt haben. Und zeigt auf jeden Fall, dass das ein Thema ist, was gar nicht so nischig ist, wie vielleicht die meisten glauben, sondern dass es mehrere Leute betrifft. Wir haben uns aber vorgenommen, dafür eine extra Folge zu widmen, indem wir auch eine Expertin oder einen Experten versuchen zu erreichen, weil ich keine klinische Psychologin bin und du, Stefan, zwar die persönliche Erfahrung hast, aber ich glaube, wir würden uns nicht zutrauen, das Thema angemessen irgendwie zu diskutieren. Deswegen wollen wir jemanden dazu einladen und dann eine separate Folge dazu planen. Deswegen danke für eure Fragen und Anmerkungen zum Thema ADS und ADHS. Wir hören das und wir werden aber in einer separater Folge darauf eingehen.
Genau, und auch aus einem ganz wichtigen Grund, weil das Thema ja auch in den Social Media Kanälen sehr leichtfertig über selbst diagnostiziert wird, wollen wir das eben genau nicht jetzt mit unserer Laieninformation besprechen. Also das ist mir zumindest ganz wichtig, weil ich finde, so das ist ja auch so ein Thema, das wird halt, ah ja, ich habe ADS. das revidiert halt allen, die tatsächlich eine Diagnose haben und darunter leiden, leiden darunter, wenn jemand sagt, ach, ich kann mich schlecht konzentrieren, ich habe ADS.
Also irgendwie wollen wir das natürlich angemessen machen.
Ernst nehmen.
Aber es gab viele andere Fragen, die sehr typisch sind, auch zu den Fragen, die mich sonst so auf Instagram erreichen. Und ich glaube, da würden wir jetzt auf vielleicht 2, 3, 4 Themen davon eingehen. Soll ich einfach mal die erste Frage vorlesen?
Unbedingt.
Weil ich die Leute nicht gefragt habe, stelle ich die Fragen jetzt anonym vor. Das heißt, vielleicht erkennt sich jemand von euch wieder, aber ich nenne keine Namen. Okay, also die erste Frage war zum Thema Leiden und ich glaube, viele fragen sich genau das, nämlich warum quälen sich Mann oder Frau so, zum Beispiel beim TCA? Damit, mit dieser Frage geht so, glaube ich, ein bisschen auch der Stereotyp einher und auch das, was ich eigentlich versuche, nicht zu transportieren. Es knüpft auch ganz gut an den Film von letztem, an das Filmthema von letztes Mal an, weil ich finde, dass so ein Film die Nuancen von dem Rennen gut rüberbringen muss, also in unserer Szene, und dass es eben nicht nur um das heroische Leiden oder um irgendwie Schmerzen ertragen und so weiter geht, sondern im Gegenteil, bestenfalls hat man während so einem Rennen überhaupt gar keine Schmerzen, also man muss nicht gegen irgendwas ankämpfen. Und natürlich geht's einem mal nicht so gut oder natürlich ist die Laune nicht so gut. Das haben wir im alltäglichen Leben auch. Diese Motivation oder die positiven und negativen Gefühle, die kommen und gehen in Wellen. Immer wenn es mir mal nicht so gut geht bei einem Rennen, dann denke ich auch, ich habe mir so ein kleines Mantra von mir, es geht auch vorbei. Also this too shall pass.
Ah, und super Song.
Und ich finde aber, das ist in diesem Ultra-Setting sehr, sehr wichtig und sich das auch vorzuhalten. Also es geht nicht ums Leiden oder sich irgendwas anzutun, sondern eigentlich sollten die positiven Gefühle und eben nicht irgendwelche Schmerzen im Vordergrund stehen. Und es gibt sehr viele Dinge, die eben sehr lohnenswert sind, warum man so ein Ultrarennen macht und die sehr motivierend sind. Ich weiß nicht, was ist das für dich, Stefan?
Ich denke mir immer, man setzt sich dem ja bewusst freiwillig aus. Also ich weiß nicht, ob die Frage jetzt von jemand kam, der auch Ultra fährt oder nicht. Ich würde diese immer so ganz einfach machen. Wir Menschen sind halt dazu gemacht, Probleme zu lösen. Also wir stehen morgens auf und wollen irgendwie gleich Probleme lösen. Und das Gleiche sehe ich irgendwie auch da. Man setzt sich dem ja aus, um das zu lösen.
Mike Hall, der das Lost Dot, der das TCA, also Lost Dot mit begründet hat, oder dessen Idee das TCA war, der hat so einen Spruch gesagt, der oft zitiert wird, nämlich, dass nichts, was einfach ist, lohnenswert ist. Also, dass eine gewisse Schwierigkeit da sein muss, so dass es sich gut anfühlt im wörtlichen Sinne. Ich sehe das sehr ähnlich, wenn ich jetzt hier 10 Kilometer laufen gehe rund um Innsbruck und ich gehe die aber super easy, dann ist danach nicht das, habe ich nicht das gleiche Gefühl, wie wenn ich es mir ein bisschen anstrengend mache und sich danach dann richtig gut anfühlt.
Da kommen wir auch, glaube ich, wieder zu dem Thema mit den Regeln. Also die Regeln sind ja auch dazu da, um es schwierig zu machen. Und dadurch, wenn du quasi dich selbst unter diesen Regeln durch dieses Rennen durchbringst, ist der Benefit am größten. Das hat das letzte Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also wenn die Regeln halt nicht da wären, dann wäre es einfacher und dann wäre am Ende im Ziel der Benefit nicht so groß.
Ich würde noch gern auf dieses, also zum Beispiel, als wir in München den Live-Podcast aufgenommen haben mit dem Christoph Strasser und dem Flo, und da ging es am Ende wieder um diese, was ist wichtiger, Kopf- oder Körpersache. Und ein Mann aus dem Publikum hatte sich gemeldet und uns quasi widersprochen und gesagt, dass Mindset alles ist und dass man muss es nur wirklich wollen. Und er hätte selbst so über seine körperlichen Grenzen hinaus in Ultra geschafft. Und ich bezweifle das gar nicht. Ich glaube, dass man auf jeden Fall einmalig auch in Extremsituationen über seine körperliche Leistungsfähigkeit hinausgehen kann, wenn man sich richtig hart pusht und so weiter. Er hat mir dann danach im Gespräch auch gesagt, dass er danach 3, 4 Monate auch körperliche Beschwerden hatte und dass es ihm nicht gut ging und so weiter und dass er sich halt krass erholen musste. Und ich glaube, genau da liegt die Krux. Also vielleicht können wir in Ausnahmesituationen oder in Extremsituationen wirklich mit unserem Kopf mehr schaffen, als der Körper vielleicht von sich aus in der Lage wäre. Also man kann sich schon zwingen, das bezweifle ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass es die richtige Herangehensweise an Ultracycling ist. Oder dass es auch unserem Sport nicht gerecht wird. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich auch das Radfahren und den Sport so sehr lieb, also dass ich die Tätigkeit so gern mag, dass ich gut zu mir sein muss, um diesen Sport lange und gesund machen zu können. Das heißt, wenn ich mich da jetzt einmal durchprügel, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mich von meiner motivationalen Seite, aber auch physisch so kaputt macht, dass ich danach keinen Bock habe, das nochmal zu machen. Oder dass ich zumindest über viele Jahre hinweg, also ich fahre jetzt seit 5 Jahren Ultracycling-Rennen, mehrere pro Jahr, das könnte ich nicht machen, wenn meine Herangehensweise wäre quasi Kopf über Beine. Das funktioniert nicht. Deswegen ist dieses Leiden vielleicht ein Teil davon, der unabdinglich ist, aber der sollte nicht die Motivation sein oder nicht im Vordergrund stehen, sondern ich sehe eher so, dass man sich quasi physisch so gut darauf vorbereitet, dass der Kopf nur noch der Channel ist, um genau das abzurufen.
Da gehe ich einfach mit. Also ich sehe das ziemlich genauso. Ich habe da jetzt gar keine Einwände.
Und ich meine, viele Leute berichten ja von Schmerzen. Also es ist nicht so, dass es die nicht gibt. Zum Beispiel Sitzprobleme, Knieprobleme. Ich hatte das auch selbst schon. Und ich glaube, da ist auch eine wichtige Botschaft, die mir wichtig ist zu transportieren, dass es nicht sein muss. Also es ist nicht normal, Sitzprobleme zu haben, Leute. Es ist nicht normal, Knieprobleme zu haben. Das ist nichts, was man akzeptieren muss, sondern es gibt Lösungen dafür. Zum Beispiel die richtige Hose-Sattel-Kombi finden, Bike-Fitting machen. Es ist auch schwierig, da so pauschale Tipps auszusprechen, weil es einfach sehr individuell ist. Also auch für mich hat es eine Weile gedauert oder ein paar Rennen gedauert, bis ich jetzt zum Beispiel bei den beiden TCRs, die ich gefahren bin, bin ich ohne Sitzcreme gefahren. Ich habe keinerlei Sitzprobleme, also ich habe auch keine Saddle Sores nach 4700 Kilometer, auch nicht bei Hitze oder wie auch immer. Und ich glaube einfach, das liegt natürlich, kommt mir vielleicht mein geringes Körpergewicht da ein bisschen zugute, dass einfach weniger Druck auf dem Sattel ist. Aber vor allem auch, also früher hatte ich, wie gesagt, auch ab und zu Sitzprobleme, dass man eben eine richtig gute Bib findet, die richtig eng sitzt, die keine Falten wirft, einen guten Sattel, eine passende Fahrradgröße, ein Bikefitting und dass man das Problem einfach angeht, weil es ist nichts, was dazu gehört.
Das Thema, genau, das werde ich auch tatsächlich extrem oft gefragt. Welchen Sattel kannst du denn empfehlen? Und meine Antwort ist immer, du musst jetzt einsehen, dass der Prozess jetzt ein Jahr lang dauert. Du wirst 3 Sattel oder 4 Sattel ausprobieren und am Ende wirst du den finden, der passt. Du kannst zwar schon eine Empfehlung aussprechen, aber am Ende ist es immer ist anders, ne?
Ja,
und absolut. Auch selbes mit der Kurbel, keine Ahnung, es war jetzt wieder Valentin Rapp hatte eine 175er Kurbel drauf und er hat immer Knieschmerzen, meinst du, ja, probieren wir 170er aus. Also das richtige Setup am Rad zu finden, wird am Ende ein bisschen Geld kosten, weil man gewisse Komponenten tauschen muss, um rauszufinden, was das Richtige ist. Und es geht leider nur durchs Rausfinden, weil man muss halt mal dann auch 150 Kilometer damit fahren, um zu checken, ob es das Richtige ist oder nicht.
Bei manchen Radläden, auch hier in Innsbruck zum Beispiel, kann man übrigens Sattel auch ausleihen und testen. Oder was auch eine gute Idee ist, falls ihr Freunde habt oder Freundinnen, die auch Rad fahren, tauscht einfach mal eure Sattel und probiert.
Richtig. Ich weiß, es ist nervig, die abzuschrauben und sonst was, aber da bin ich auch der Meinung, einfach mal 100 Kilometer auf einem anderen Sattel sitzen oder deine längste Fahrt auf einem Sattel sitzen und dann überraschend feststellen, ach, das ist ja ganz angenehm.
Hoffentlich, ja.
Ja, oder halt auch nicht. Wir waren eigentlich dabei, warum wir so leiden. Naja, mit einem guten Sattel leidest halt nicht mehr, Punkt.
Genau, also einfach nicht leiden ist die Antwort. Nee, aus meiner Sicht passt es so. Also ich bin alles losgeworden, was ich zu dieser Frage loswerden will. Wollen wir in die zweite Frage starten?
Schieß los.
Okay, also ich lese wieder vor. Welche Musik hörst du beim Rennen? Wollte fragen, ob du deine Playlist zufällig teilen würdest. Neuer Musik-Input ist immer gut, gerade was andere hören beim Fahren. Hatte vor einer Weile mal eine nice Playlist von Marei, die sie geteilt hatte vom Atlas Mountain Race. So, danke Marei, dass du deine Playlist geteilt hast und mich damit unter Druck setzt, es auch zu tun. Ich mache es nämlich lieber nicht.
Ja, ganz kurz. Ich weiß genau, wo du hin willst. Ich breche jetzt sofort rein, weil ich hatte mit Marei, weil mit der war ich jetzt auch in Girona, darüber geredet ist, Playlisten teilen, was persönlich Privates oder nicht.
Ich finde ja. Also ich kuratiere zum Beispiel meine Playlist über ein Jahr. Also ich habe jetzt am 1.1. angefangen, eine neue Playlist mir zu setzen und die benenne ich auch immer nach einem Mantra, das mich für diese Radsaison begleiten soll. Ich hatte in den letzten Jahren fastest the new slow, longest the new short, wie auch immer, also wie man quasi sich, also was meine Zielsetzung für dieses Jahr ist, also schneller fahren, länger fahren, wie auch immer. Ich erzähle jetzt nicht mein Mantra für dieses Jahr, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber für mich ist es eine sehr persönliche Entscheidung, also schon allein der Titel von dieser Playlist. Und dann fange ich über das ganze Jahr hinweg bis zu Beginn vom Hauptrennen, also das ist jetzt bei mir das TCA wieder vermutlich, bis dahin, also bis 19. Juli, sammle ich ständig jeden Tag oder wann auch immer mir ein Song unterkommt, Songs in diese Playlist, die dann am Ende, was weiß ich, über 100 Songs lang ist. Und die ist sehr wild gemischt. Also meistens mache ich so, dass ich so eine aktivierendere Playlist mache und dann dieselbe Playlist, aber mit ruhigeren Songs. Und da ist aber sind viele Genres vertreten so. Manche sind vielleicht ein bisschen witzig, manche sind guter Musikgeschmack, wie auch immer, was auch immer das sein soll. Aber es ist für mich was sehr Persönliches, wo ich viel Arbeit und Mühe und auch Emotionen reinstecke. Und das ist von außen nicht so einfach zu verstehen, glaube ich. Und deswegen teile ich die auch nicht.
Aber der Person kannst du eine ganz gute Allgemeininfo geben, denn es gibt eine, die hast du mir auch geschickt, Studie dazu.
Welche? Ja, die fand ich mega spannend.
Ja, ich habe mir das auch angeschaut und reingelesen, beziehungsweise Marei hat es mir vorgelesen. Welche Musik wann sinnvoll ist und ob Musik hilft oder nicht. Und weiß nicht, sollen wir die mal kurz anschneiden?
Ja, ich finde die Studie super. Also ich habe sie mir auch durchgelesen. Die wurde im Die Zeit Newsletter. Dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mir dann die Originalarbeit dazu durchgelesen. Das ist eine Meta-Analyse von 2020. Die hat eben 130 Studien oder 139 Studien analysiert, inwiefern sich Musik und welche Musik auf welche Art von sportlicher Leistung auswirkt.
Ich bin fast bei allen Sachen, also sagen wir mal von einem SZ-Artikel mitgegangen. Nur eine Sache nicht, aber das ist wieder was Persönliches und das ist mit dem Hip-Hop, dass der gut fürs Laufen ist.
Genau, ich würde mal kurz, also die Autoren und Autorinnen, die schlussfolgern in der Studie, dass Musik bei, also förderlich für die sportliche Leistung ist und vor allem auch für die Affektivität, die man beim Sport hat, also dass man sich eben besser fühlt. Allerdings ist es ein bisschen begrenzt. Also sie sagen laut der Studienergebnisse eben, dass Musik vor allem beim Ausdauersport sinnvoll ist, weniger beim Kraftsport, wo man eben viel Aufmerksamkeit auch auf die richtige Ausführung lenken muss. Und bei allem Repetitiven, das heißt Radfahren, Rudern, Laufen und so weiter, dass da Musik quasi sinnvoller sein kann, weil man sich weniger auf die Ausführung konzentrieren muss. Und dass die größten Effekte bei Grundlagen oder längeren Ausdauereinheiten zu verzeichnen sind und weniger bei kurzen Sprint- oder Intervalleinheiten. Da würde ich persönlich auch mitgehen.
Nicht ganz. Also zum Beispiel, wenn ich auf der Rolle sitze und ich habe jetzt, was weiß ich, 8-mal irgendwas, also Intervalle drin, dann, ich schaue auf der Rolle normalerweise immer irgendwelche Filme oder sowas, aber bei Intervallen geht dann die Aufmerksamkeit weg und dann mache ich mir Musik an. Und zwar bewusst Musik, die sehr treibend ist. Und ohne diese Musik, bin ich mir sicher, würde ich weniger Leistung oder diese Intervalle weniger intensiv fahren, weil die halt hart pusht. Also da finde ich eben genau das Gegenteil. Ich brauche da bewusst intensive Musik.
Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich auf der Rolle Intervalle fahre, kann ich mich danach nicht mal erinnern, welche Musik eigentlich lief. Weil ich so sehr in dieser Anstrengung, in diesem Pain bin, dass ich kann nicht mitsingen oder irgendwie mich überhaupt, also manchmal weiß ich danach nicht mal, was für Musik lief, wie gesagt.
Ich glaube, ja, ich kann ich wahrscheinlich auch nicht, aber es geht darum, was die Musik in dem Moment macht. Also
genau.
Die treibt halt richtig hoch.
Eine Sache, die ich super spannend fand in der Studie, ist, dass diese Beats per Minute Zahl, also wie schnell quasi der Takt im Song ist, assoziiert sein kann mit der Leistung. Und zwar ist es unabhängig von der Herzfrequenz, das ist wichtig, weil es gibt zum Beispiel auf Spotify diese Beats per Minutes Playlist, die quasi spezifische, sagen wir 140 Beats per Minutes, und die vielleicht naive Annahme wäre, dass das mit der Herzfrequenz einhergeht. Allerdings ist die Herzfrequenz natürlich völlig unbeeinflusst davon, welche Musik wir hören. Also die ist einfach an die Anstrengung gekoppelt. Und viel sinnvoller ist es, was auch die Studie gezeigt hat, Musik zu hören, die eine Beats per Minute Anzahl hat, die ungefähr der Trittfrequenz entspricht. Und das ist der Grund, warum Hip-Hop und Rap anscheinend beim Laufen so gut funktioniert, weil Songs mit einer Beats per Minute Anzahl von 75 bis 90 ungefähr dem Schrittzyklus entsprechen, also dem Zyklus, in dem wir quasi einmal den Boden berühren, bis wir wieder den Boden berühren. Genau, dass quasi diese eher langsame Frequenz eher der Trittfrequenz entspricht, und beim Radfahren ist es ja entsprechend, also es ist wahrscheinlich auch so zwischen 75 und 100 oder so im Durchschnitt, und dass eben Rap oder Hip-Hop am ehesten dieser Frequenz entspricht und deswegen besonders gut sein soll.
Da möchte ich noch hinzufügen, weil da wurde auch in der Studie gesagt, dass man sollte eher Musik vermeiden, die mehr BPM als 140 hat oder, glaube ich, bis 130 sind sogar fast gegangen. Also so klassischer House Minimal hat so 128. Das ist so der Standard BPM für elektronische Tanzmusik. Was ich aber gerne höre, ist ab und zu mal Drum and Bass in Jungle. Das ist halt so ein bisschen schneller. Das ist eher schon fast doppelt so schnell. Und jetzt kommt der Gag. Wenn man das in seinem Kopf den Takt, den halt halbiert, dann bist du bei den 90 ungefähr. Das heißt, wenn man in seinem Kopf den Beat halb zählen kann, dann funktioniert das auch, aber nur, wenn es halt irgendwie im Kopf drin ist. Weil das ist nämlich meine Meinung. Ich höre nämlich sehr viel Drum and Bass beim Radfahren. Treibt halt übelst, aber du kannst den Takt halt halb nehmen und dann bist du da auch. Ich glaube, deswegen funktioniert das. Aber ich verstehe das Argument, nicht zu schnell BPM, aber so geht's auch.
Ja, also die Autoren und Autorinnen der Studie sagen, dass quasi alles, was über 140, 150 Beats per Minute hat, gleichzeitig zum Sport das Hirn überfordern kann. Und eine spannende Sache, die sie auch angesprochen haben, ist, dass es natürlich auch personenspezifisch ist und vielleicht auch situationsabhängig, und das kenne ich von mir selbst. Wir sprechen von sogenannten Dissociator und Associator Situationen und Personen. Wobei mit Dissociation gemeint ist, dass man sich eben ablenkt von seinem körperlichen Pain oder vom Sport an sich. Und Associator, dass man eben in sich, also in sich hört, dann eher ganz bei sich und bei der Ausübung ist.
Wie
und
zum Beispiel die Three Peaks in the Between Playlist auf Spotify anhört und sich dann voll in die Situation hineinfühlen kann.
Zum Beispiel, ja. Und ich kenne es zum Beispiel von mir, wenn ich in den, sagen wir, beim letzten TCR gab es eine Situation, das war die letzte Nacht, in der ich gefahren bin. Ich war in Bulgarien auf Landstraßen, es war kein Verkehr, die Nacht war klar, es hatte noch 23 Grad. Auch um Mitternacht. Ich habe nicht telefoniert oder sowas. Sowas würde wieder eher Dissociation sein für mich, also Ablenkung. Und in der Nacht, wenn ich dann so alleine bin, höre ich ganz gern so richtige Comfy-Music. Also Musik, die vielleicht irgendwie so einen leichten Indie auf Deutsch, wo ich mitsingen kann oder so. Also total so cheesy Music. Und das gibt mir einfach ein Gefühl, dass ich so sicher bin oder dass es gute Laune ist und sicher und wo ich mich einfach wohlfühle. Und sowas höre ich in der Nacht gern und singe dann da auch gerne laut mit. Und das ist für mich so ein richtiges, ich lenke richtig meine Gefühle damit. Also ich mache das bewusst und es funktioniert auch jedes Mal richtig gut.
Also geht es da auch darum, dass man, also wie ich jetzt gerade meinte mit Three Peaks Songs, sagen wir, keine Ahnung, mir fährt über den Morontu und macht dann eben den Song an, der im Film beim Morontu kam, wobei der Morontu gar nicht aufgetaucht ist.
Ein weiteres Rätsel.
Oh oh, da geht's schon, das ist auch die, nicht Dissociation, sondern Association, oder?
Genau, ja, und ich mache das zum Beispiel auch oft, ich höre in den Rennen immer noch oft dieses Lied, das When the Sky von der Maya Johanna, das wir auch in dem im Podcast hier haben, dass mich das krass in die Situation versetzt und auch, weil der Text so gut passt. Also ja. Auch die Lyrics können extrem beeinflussend sein. Also wenn man einen Lyric oder einen Text findet, der gut zu sich in der Situation beim Sport passt, dann kann das auch extrem motivieren und natürlich in die richtige Stimmung versetzen.
Ja, absolut.
Ich will noch auf eine letzte Sache eingehen, die Studie anspricht, und zwar die Musik, die man nicht während, sondern vor oder nach dem Sport hört. Scheinbar speichert unser Hirn vor allem die Emotionen ab, die wir nach dem Sport haben. Also sagen wir, ich gehe jetzt laufen, komm heim. Und das, wie ich mich dann fühle, beeinflusst auch meine Motivation, das nächste Mal diese Einheit anzugehen. Oder zum Beispiel auf der Rolle. Das heißt, wenn ihr von der Rolle steigt und euch super fertig und schlecht fühlt, dann macht vielleicht Musik an, die euch gut stimmt oder die irgendwie euch in gute Laune versetzt, weil an das wird sich euer Hirn automatisch am einfachsten erinnern, wenn ihr daran zurückdenkt, an das Training, und das beeinflusst dann wiederum, wie oft ihr das wieder macht. Also wenn ihr eine Art von Gewohnheit mit Training oder Sport aufbauen wollt, kann es auch sinnvoll sein, eben eine Einheit damit zu beenden, so Good Mute Music zu hören, um das quasi abzuspeichern.
Eigentlich interessant, weil, glaube ich, so Post-Music, da denkt ziemlich wenig Leute dran, aber wo viele Leute dran denken, ist die, also vor dem Radfahren gehen. Und das ist mir nämlich aufgefallen bei fast allen, also auch jetzt wieder in Girona oder auch mit anderen Leuten, die ich unterwegs war, hey, wir gehen jetzt dann gleich eine halbe Stunde Radfahren, und dann macht irgendjemand auf der Musikbox halt treibende Musik an, weil man, während man sich anzieht und die Flaschen auffüllt und das Rad ready macht, sich dadurch in so einen Sympathikus bringt, halt Antrieb zu haben.
Ja, das mache ich auch.
Und das hilft extrem. Also,
ja, also auch wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit hier heimkomme und es ist schon irgendwie 17 Uhr und ich bin eigentlich ein bisschen müde, dann komme ich heim und mache direkt Musik an, die die mich ja so ein bisschen tanzen lässt, komme ich gar nicht in diesen trägen Modus und dann habe ich viel mehr Bock, direkt aufs Rad zu steigen.
Mhm. Ich finde es insbesondere jetzt zum Beispiel solchen Radtrainingslagern oder Urlauben ganz interessant, weil, naja, man schläft mal ein bisschen länger und ist dann auch morgens so einen Kaffee trinken und ist so ein bisschen träge und man ist ja quasi genau in diesem Antisympathikus, muss da ganz schnell dann so, okay, wir gehen jetzt Radfahren, dann musst du da rein und dann zack, Musik an und dann so, okay, jetzt geht's ja mal los hier. So.
Nice, also wir verlinken euch auf jeden Fall diese Studie und vielleicht auch den Zeitartikel, der die Studie zusammenfasst, in den Podcast-Notes.
Show-Notes heißt das,
glaube ich. Show-Notes. Wir müssen noch Podcast lernen. Danke, Stefan. Hast du noch was zu ergänzen zu dieser Frage?
Nein, ich fühle mich nur offended, dass die was gegen Metal haben.
Scheinbar nicht so gut geeignet.
Mein persönliches Empfinden würde ich jetzt auch nicht da aufwiegen. Nächste Frage.
Ich habe noch zwei Fragen, auf die ich gern eingehen würde. Die eine ist vielleicht ein bisschen kürzer, die andere länger. Ich fange mit der Routenplanung an. Okay, eine Person hat mir geschrieben, ich weiß noch nicht genau, wie man so eine lange Strecke sinnvoll auf Komoot plant, also worauf man achten sollte, welche Details wichtig sind und ob es da bestimmte Tricks gibt, zum Beispiel Straßenqualität, Höhenprofil, No-Go-Bereiche und so weiter. Weißt du, ob es jemanden gibt, der einem bei der Planung helfen kann? Das sind jetzt ganz viele Punkte, auf die ich auf jeden Fall eingehen wollen würde.
Ja, der erste Punkt hoffentlich. Gibt es denn jemanden, der einem dabei helfen kann?
Also bei einem Self-Supported-Ultra-Rennen gehört die Routenplanung schon zum Spirit. Das heißt, ihr macht es ganz alleine. Ihr tauscht euch nicht mit anderen Fahrer oder Fahrerinnen darüber aus und ihr lasst die auch nicht von jemand anders planen, weil das wäre gegen die Regeln.
Genau. Ja.
Was natürlich erlaubt ist, ist schon, dass man andere Leute fragt. Oder zum Beispiel, ihr könnt mir schreiben, hey, deine Route von Wien nach Nizza, kann ich die irgendwo finden? Und das ist für alle öffentlich zugänglich. Mich kann theoretisch jeder fragen und jede. Und dann schicke ich den Komoot-Link für die Collection. Die ist übrigens öffentlich, also könnt ihr auch so finden. Oder was ich in der Vergangenheit zum Beispiel gemacht habe, ist mit Strava Heatmaps Leute in anderen Ländern finden, die da schon mal gefahren sind. Also man kann ja die Segmente auf Strava anklicken. Dann schaue ich mir deren Aktivität an, schaue zu welcher Jahreszeit die das gefahren sind, mit welchem Fahrrad und wie lange die gebraucht haben. Man kann ja auf Strava sogar manche Leute anschreiben oder die Aktivität kommentieren. Das heißt, ich frage dann vielleicht sogar nach, kann ich das mit 32 mm Reifen Rennrad fahren oder wie würdest du das einschätzen? Sowas ist quasi ja für alle zur Verfügung und es ist auch erlaubt, quasi diese Art von Recherche oder auch andere Leute anzuschreiben, das zu machen, was allen gleichermaßen zusteht. Aber ihr dürft nicht die Route von jemand anders planen lassen.
Vielleicht können wir ganz kurz nochmal zu dieser Person, vielleicht, ich finde, die Frage ist schon auch sehr allgemein gegriffen. Vielleicht könnte man nochmal kurz durchgehen, wie kann man denn eine Route planen? Also was für Tools gibt es und sonst so weiter. Also wir haben halt einmal, sage ich mal, so den klassischen Dauerbrenner, würde ich sagen, Komoot, der super ist, um Routen zu planen. Man hat eben die verschiedenen Untergrundprofile, werden da angegeben. Dann hast du sogar Komoot Trail View. Also in manchen Breiten kann man sogar Bilder anschauen. Wie sieht es da jetzt gerade aus? Ist das wirklich eine Teerstraße oder nicht? Also das ist von User aus der Community, die Bilder dann hochladen und dann hat man den Vorteil, dass man dann aktuelle Bilder sieht, wie denn der Streckenabschnitt aussieht. Komoot hat aber ab und zu so ein paar Downsides, dass man ab und zu ja gerne mal sagt, oh, Classic Komoot hat mich wieder wo reingeschickt, wo ich nicht lang wollte. Und dann kann man zum Beispiel seine Komoot-Route planen, exportiert den GPS-File und lädt den zum Beispiel bei Strava rein. Strava hat den großen Vorteil, dass sie sehr viele Heatmaps haben, wie du sagst. Heatmaps sind Strecken, die häufig gefahren werden von anderen Nutzern. Also es gibt eine allgemeine Heatmap, also wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir von München aus, da gibt es den Perlacher Forst, da hast du eine ganz, ganz dicke Heatmap-Linie, weil halt alle Rennradfahrer jedes Mal durch den Perlacher Forst rausfahren und irgendwelche kleinen Nebenstraßen, die wahrscheinlich Gravel sind, keine hernimmt, ganz dünne Heatmap-Strichchen hat. Und genau. So ist es halt relativ gut festzustellen, was wird funktionieren und was nicht.
Genau, das kann übrigens auch super hilfreich sein, wenn man in einem Rennen durch eine große Stadt fahren muss und sich fragt, was der schnellste oder beste Weg dadurch ist. Weil die meisten Locals werden vermutlich den einfachsten Weg aus oder in die Stadt wählen. Zum Beispiel, wenn ich beim TCA durch Skopje fahre, wo ich noch niemals davor war, was aber eine relativ große Stadt ist und auch allein von der Karte ein bisschen messy, dann sind die Heatmaps mega gut, um rauszufinden, wie fahren denn die meisten anderen RadfahrerInnen da so.
Persönliches Empfinden würde ich sagen, Strava ist sehr gut darin, dir Teerstraßen vorzuschlagen auf der Heatmap. Ich glaube, Strava ist so ein mehr Rennrad als andere.
Also ich glaube, die Kombi aus Komoot Trail View, dann Strava Heatmap ist cool. Jetzt nenne ich noch ein bisschen mehr nerdy Tool, aber es ist super hilfreich. Es ist B-Router. B-Router ist eine Plattform, die ist Open Source und da kann man Parameter zur Routenplanung verstellen. Zum Beispiel könnt ihr eure durchschnittliche Wattzahl angeben, euer Gewicht und auch so ein Ratio berücksichtigen, die Höhenmeter pro Kilometer quasi in Kauf nimmt. Und so kann man dann durch diese Parameter einen sehr individuellen Routenvorschlag kriegen, der oft sehr, sehr gut und sehr schnell ist. Also ich würde sagen, ich habe meine TCA-Route von 2025 sehr viel mit B-Router geplant. Ja, und auch da kann man dann wiederum exportieren und auch zum Beispiel auf Komoot hochladen.
Wie man hier sehen kann, Jana dived deep into the Routenplanning. Und wie wir am Anfang gesagt haben, das Routenplan gehört ja auch zum Self-Supported Rennen, wenn es ein Self-Planning Race ist. Und wo wir auch bei dem Thema wären, finde ich, Thema Leiden. Naja, wenn du es geschafft hast, dir die perfekte Route zu planen, das anstrengende Rennen zu fahren und im Ziel anzukommen, weißt du, dass du von Anfang an bis zum Ende alles selbst gemacht hast und die richtige Route gefunden hast und dann ist der Benefit am größten.
Ich finde auch so wichtig, dass man viel Zeit in die Route investiert. Also beim TCR sind es bei mir so zwischen 80 und 90 Stunden wahrscheinlich, weil man während des Rennens auf gar keinen Fall in die Situation kommen will, daran zu zweifeln. Man hat nicht die mentale Kapazität, um dann eine gute Entscheidung für eine andere Route zu treffen. Und man will auch nicht anfangen, dann anderen Leuten hinterherzufahren. Das heißt, für sich selbst eine gute Route planen und confident sein, dass es eine gute Route ist, für mich wirklich essentiell, um dann im Rennen einfach nur abzufahren, um nicht gedankliche Kapazität damit zu verschwenden, wo ich eigentlich gerade lang fahre.
Das ist auch immer super interessant, wenn man dann so Races dort watcht und dann so 2, 3 im vorderen Feld auf einmal ganz woanders lang fahren. Und man weiß aber, okay, krass, die werden sich schon Gedanken gemacht haben. Und
ja, am besten irgendwie nicht rausbringen lassen, dann auch während des Rennens.
Guter Tipp.
Noch ein letztes Tool ist natürlich Google Maps. Man kann über Google My Maps eigene Karten erstellen und dann zum Beispiel auch die eigene geplante Route in die Google Street View Map legen. Oder zum Beispiel beim TCA von Lostot bekommt man über Google Maps eine Karte, wo alle Banned Roads drin sind, also alle Straßen, die man nicht fahren darf. Und ich kopiere dann meine eigene Route in diese Google Maps, My Maps, und sehe dann, ob sich diese Routen überlappen. Und so kann ich mir zu 100% sicher sein, dass ich nicht auf Banned Roads bin. Es ist sehr einfach, dann gegenzuchecken, ob ich diese No-Go-Bereiche wirklich ausschließe mit meiner Route. Also Google My Maps ist ein richtig wichtiges Tool auch für mich.
Ihr seht trotzdem, es ist ein bisschen Fieselarbeit, GPX exportieren, importieren, exportieren, importieren und die verschiedenen Tools hernehmen. Lohnt sich am Ende aber wahrscheinlich. Und was ein Vorteil bei Google Maps halt auch noch ist, du kannst checken, 100 Kilometer, 200 Kilometer, kommt dann Supermarkt, ist eine Tankstelle, wie lang kommt eigentlich gar nichts, weil da hat eigentlich jeder sein Business eingetragen. Genau, manche machen da sogar Excel-Listen und schreiben, so und so viele Kilometer kriege ich das und das oder wo ist ein Radladen im schlimmsten Worst Case auf meiner Strecke.
Genau, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir diese Google My Maps Karte dann offline zur Verfügung auf mein Handy stelle und falls ich weiß, dass es Abschnitte gibt, wo es schwierig sein könnte, Resupply zu finden oder ein Bike Shop oder wie auch immer, dann markiere ich mir davor auf dieser Google My Maps Karte diese Point of Interest. Also ich kann die ja dann speichern. Zum Beispiel mache ich alle McDonald's gelb oder alle Radshops blau oder wie auch immer. Und dann sehe ich sehr einfach auch offline auf meinem Handy, in der und der Entfernung, in der Gegend gibt's diese Ressource, wo ich hin kann, ohne dass ich suchen muss.
Du bist sehr schlau, Jana.
Ja, ist ein bisschen Mühe, aber Fleiß zahlt sich dann aus.
Ohne Fleiß kein Preis.
Der Podcast für gute Fahrradtipps.
Entschuldigung.
Ich habe noch eine Sache. Viele Leute, die den Three Peaks in Between Film gesehen haben, die schreiben mir danach, ob sie die Route haben können, um sie selbst abzufahren. Und mir ist da immer ganz wichtig zu sagen, das ist nicht unbedingt die allerschönste Route an jedem Punkt. Das heißt, falls ihr einfach Urlaub machen wollt, also eine Radreise oder vielleicht auch eine sportliche Bikepacking-Trip, der viele Kilometer beinhaltet und so weiter, dann würde ich, wenn ich freiwillig fahre, also ich fahre natürlich auch die Rennen freiwillig, aber wenn ich zum Spaß fahre, würde ich nicht die Rennroute fahren, weil man sucht sich in einem Rennen natürlich große, schnelle Straßen, die einen schnell und effizient ans Ziel bringen und nicht unbedingt die schönsten Routen. also an vielen Orten, auch beim Three Peaks, das war insgesamt natürlich eine schöne Route, aber es gibt viele Orte, wo man sehr, sehr viel schönere kleine Straßen fahren kann, anstatt auf viel befahrenen Straßen. Das heißt, ich würde an eurer Stelle nicht eins zu eins diese Route übernehmen, falls ihr Bikepacking-Trip machen wollt. Ja.
Genau, es ist vor allem insbesondere bei Self-Planned-Rennen, klar fährt man da auf die Hauptstraßen. Ja. Ich habe es auch gehasst, die ganzen Tunnel da durchzufahren, aber es war halt der schnellste Weg, aber es war halt nicht schön. Eine Empfehlung ist, zum Beispiel Badlands stellt dir ein komplettes Roadbook zur Verfügung, wenn du quasi da Urlaub machen willst. Also es gibt quasi die komplette Badlands-Strecke mit allen Informationen, kannst du auf der Website von denen nehmen und dann fährst du das halt. Da ist halt auch der Vorteil, bei Routen, die vorgeplant sind, ist es in der Regel immer schöner, weil die natürlich versuchen, die großen Straßen zu vermeiden. Oft kommen dann die Routenplaner auch in die Verantwortung, dass es halt für den Fahrenden schön ist und auch in gewisser Weise sicher.
Ja, eine Route, die ich auch empfehlen kann, ist die Mittelgebirge Klassik, die Rennroute. Die hat extrem viele Höhenmeter pro Kilometer, I know. Aber es sind sehr viele kleine B-Roads und es ist bestimmt auch cool, zum Spaß nachzufahren.
Oder auch ein großes Highlight, was ich letztens mitbekommen habe, ist die Gran Guanche Route.
Ja, da gibt es übrigens auch Community-Events, also quasi geguidete Touren über diese Rennstrecke.
Die soll ja auch mega schön sein, ja.
Ja, also ich bin die Gravel-Variante davon ja gefahren und die war auch sehr, sehr gut gescoutet, ja.
Kurzum, keine self-planned Routes von Jana hinterherfahren, da fahrt ihr nur auf der Autobahn.
Ja, tu's nicht. Okay, allerletzte Frage. Die spielt so ein bisschen auf Training an. Manche Leute haben gefragt, wie trainierst du jeden Tag? Also wie sieht dein Trainingsalltag aus mit dem Vollzeitjob? Wie vereinst du das? Und eine Frage, die auch oft kommt, ist sowas, wie schafft man den Einstieg? Also ganz konkret, wie schafft man es, zum ersten Mal 400 Kilometer zu fahren? Für mich geht das alles jetzt ein bisschen damit einher, also mit Trainingsalltag und auch diese Herangehensweise an so ein erstes Ultra. Wichtig zu sagen ist mir, dass wir natürlich beides keine SportwissenschaftlerInnen sind. Das heißt, wir können jetzt persönliche Erfahrungen teilen, aber wenn ihr das systematisch und ja effizient angehen wollt, dann ist, glaube ich, ein guter Step, einen Trainer oder eine Trainerin zu suchen, um auch ein Gefühl zu kriegen, wie werde ich eigentlich besser? Also wie ist ein Training aufgebaut, um mit möglichst wenig Zeit möglichst gut zu werden? Also ich habe zum Beispiel bevor ich diese Ultras gemacht habe, habe ich mich auf die Radmarathons schon systematisch mit einem Trainingsplan und einem Trainer und so vorbereitet. Und ich glaube, dass diese Zeit mir auch sehr geholfen hat zu verstehen, wie sportwissenschaftlich ein Training funktioniert oder was auch für mich funktioniert, um besser zu werden. Und auch wenn ich jetzt heute nicht mehr mit Trainingsplan trainiere, sondern das versuche selbst für mich zu gestalten und zu periodisieren, glaube ich, dass ich von dieser Zeit sehr profitiert habe, um zu verstehen, wie ich das aufbauen muss. Und ich schaffe zumindest immer noch besser zu werden. Deswegen würde ich mal behaupten, es ist erfolgreich. Aber so eine Zeit lang mit Trainer zu trainieren, ist auf jeden Fall ein Investment, nicht nur für die kurze Zeit, sondern wahrscheinlich auch für eigentlich den eigenen Wissensgewinn und die eigene Trainingssteuerung auch.
Dazu sage ich lieber nichts, weil bei mir ist es genau das Gegenteil. Einfach rein in die Sache. Also ich habe meinen ersten Halbmarathon aus Versehen gelaufen, habe mir als erstes Ultrarennen gleich ein relativ langes rausgesucht. Aber das würde ich jetzt auch wieder in das ADS-Thema vielleicht reinwerfen, weil wenn es einen Reiz auslöst, dann funktioniert es am besten. Weil ich zum Beispiel könnte niemals unter einem Trainer trainieren. Deswegen glaube ich, bleiben wir lieber bei deinen Tipps.
Nee, ich glaube, das ist ja, zeigt ja auch, wie individuell das sein kann. Es gibt wahrscheinlich einfach nicht die Lösung. Vielleicht ist für den einen oder die andere gut, mal die Erfahrung mit einem Trainingsplan zu machen und für jemand anders eben funktioniert es nicht. Das muss man ja auch für sich rausfinden.
Genau. Also für alle, die sagen, oh ja, ich mag es, wenn mir jemand was vorgibt oder eine Struktur gibt oder mir einfach sagt, was ich tun soll, dann gibt es ja sehr viele und das finde ich krass beeindruckend, die so, ah ja, krass, mein Trainer sagt, ich soll 5 Stunden fahren und dann wird einfach ohne Fragen zu stellen, wird erledigt, weil das ist jetzt so das Ding und muss gemacht werden. Für alle, die das nicht können, oder nicht der Typ dafür sind, strukturiert zu sein, such dir, was dich reizt und steig da hinein.
Ich würde noch kurz anmerken, und zwar mit dem, also ich habe einen Vollzeitjob und ich habe den schon, seit ich halt überhaupt arbeite oder auch seit ich studiert habe, ist natürlich auch irgendwie Vollzeit mit Nebenjob. Und ich fand krass beeindruckend, wie viel weniger Zeit ich in Summe investiert habe, als ich nach Plan effizient trainiert habe, die gleiche Leistungssteigerung zu haben. Also das heißt, wenn man nur wenig Zeit zur Verfügung hat, dann ist es wirklich sinnvoll, die effizient zu nutzen und nach Plan vielleicht zu trainieren, Weil wenn man das selbst macht, hat man einfach unfassbar viele Chunk Miles. Das heißt, man sitzt halt viel auf dem Fahrrad und bringt nicht unbedingt was. Auf der anderen Seite, wenn wir für ein Ultra trainieren.
Halt, stopp. Dann bringt nicht unbedingt was. Ist auch ein Ding. Es bringt immer was, auf dem Fahrrad zu sitzen.
Ja.
Die Effizienz ist halt geringer.
Genau, ja. Die Frage ist, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, um ein Ziel zu erreichen und dann auch, welches Ziel ist es? Also wenn ich jetzt für ein Ultra trainiere, wie ich das jetzt seit Jahren mache, da habe ich auch das Gefühl, dass vor allem die Grundlage, die ich mir eben über viele Jahre angeschafft habe, sehr entscheidend ist. Ich versuche schon über den Winter jetzt zum Beispiel mein FTP wieder hochzukriegen. Also man periodisiert ja auch seine Leistung. Das heißt, ich habe meistens so meinen Peak im April oder Mai. Jetzt gerade ist es weniger leistungsfähig und erst wenn man quasi das große ganze Bild sieht, geht die Leistung über viele Jahre hinweg nach oben. Aber es ist auch okay und das war für mich jetzt auch wichtig, jetzt kommen wir wieder ein bisschen an den Anfang zurück, zu sagen, es ist okay, eine Zeit zu haben im Winter zum Beispiel, wo man mal ein bisschen weniger Watt tritt. Einfach um auch dem Körper die Anpassungsmöglichkeit zu geben, um dann aber ein größeres Plateau zu erreichen als zum Beispiel letzte Saison.
Nichts hinzuzufügen.
Ja, vielleicht noch so ganz kurz zum Trainingsalltag. Also ich momentan mache ich schon, ja, ich mache in der Regel 1 bis 2 Mal pro Woche Kraftsport für eine Stunde, also so Gewichte heben und Rumpf-Stabi-Training. Und dann trainiere ich so zwischen 10 und 15 Stunden pro Woche auf dem Fahrrad oder im Ausdauersport, jetzt auch Langlaufen, Skitouren und so weiter. Ich würde sagen, das ist so der Durchschnitt. Im Sommer ist es dann mehr. Also wenn ich am Wochenende dann lange Fahrten ergänze, dann sind natürlich easy mal auch 15 Stunden an einem Wochenende easy drin. Ja.
Ich trainiere nach Lust und Laune.
Klappt?
Ja, weiß nicht. Also ich habe mich halt damit ich werde mit meinem Training keinen Top 10 oder Top 20 fahren und da war das auch fein. Also weil mir geht es ja um Spaß an der Sache, sobald ich feststelle, okay, ich muss jetzt hier dafür strukturiert trainieren, dann habe ich da keinen Bock drauf und dann, also genau, ich habe da meinen Platz gefunden. Ich habe da keine große Ambition und ich will Spaß an dem haben, was ich mache. Und ich weiß, dass es ohne dem gar nicht funktioniert. Strukturiert, aggressiv, wo rein trainieren ist halt nicht mein Style, deswegen habe ich da jetzt nichts zu melden.
Naja, ich würde sagen, es ist ja eine ziemlich coole und durchaus legitime Herangehensweise zu sagen, ich will mich so fit halten, dass ich mich zu sowas anmelden kann, ohne mich jetzt super spezifisch vorbereiten zu müssen. Das ist ja auch ein sehr großer Luxus, so einen Leistungsstatus zu haben und den einfach durch Spaß an der Sache aufrechtzuerhalten.
Genau, was nicht heißt, dass ich dann wenig mache, also weil der Spaß oder genau, der Reiz bestimmt ja die Sache. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe echt Bock, jetzt mal richtig schnell zu sein, dann nehme ich das Gefühl auf und gehe dem hinterher. Aber es ist nicht so, dass ich, ich vergleiche das immer mit so Triathleten, die ja extrem strukturiert an so einem Training sind. Das würde mich zum Beispiel einfach stressen.
Sollen wir noch ganz kurz auf die Frage eingehen, wie man es schafft, zum ersten Mal 400 Kilometer zu fahren?
Ja, perfekt, weil ich habe eine Frage bekommen. Und zwar ist es genau die, und du kennst die Fragen der Person sogar. Ich erlaube mir jetzt einfach, ihren Namen zu nennen. Antonia Rick hat jetzt 2 Jahre lang Kreuzbänder hinter sich. Also erst das eine, dann das andere, dann OP und dann nochmal OP, weil wieder was kaputt gegangen ist. Und sie fährt seitdem Fahrrad, das gleiche Fahrrad wie du übrigens. Hat mich jetzt vor 4 Tagen per Sprachnachricht, es war eine 2 Minuten Sprachnachricht mit einer Frage am Ende, aber sie hat sehr weit ausgeholt, was sie sagen wollte. Sind jetzt 400 Kilometer, will sie jetzt so ein Rennen fahren, aber es wäre jetzt auch von dem gleichen Veranstalter, gäbe es ein Rennen mit 1000 Kilometer und sie weiß gar nicht, ist das jetzt zu viel und sie hat keinen Bock auf diesen Schlafentzug und soll sie einfach, so hat es rumgedruckst und am Schluss hat sie gesagt, naja, sag mir halt einfach, ich soll es machen. So, und weil ich diese Frage seit 4 Tagen nicht beantwortet habe, würde ich das jetzt einfach faul an dich weitergeben. Was soll Antonia Rick machen?
Also ich würde zuerst mal fragen, wann diese Rennen sind, die sie da in Erwägung zieht, also wie viel Zeit sie noch hat. Weil ich glaube, dass es vor allem natürlich nach einer Verletzung, aber eigentlich bei jedem Einstieg oder Wiedereinstieg wahrscheinlich wichtig ist, dass man seinen Körper erstmal wieder gewöhnt und halt, dass man schafft, die Umfänge langsam zu steigern und sie fährt ja diese 400 oder 1000 Kilometer jetzt nicht aus dem Stand. Ich kenne die Antonia ein bisschen, deswegen ich weiß, dass sie eine sehr gute Ausdauer und eine sehr gute Grundlagenausdauer auf jeden Fall auch hat. Also das ist was unser Körper ja über viele Jahre aufbaut und auch relativ leicht wieder erinnert. Also es geht weniger schnell verloren, als so ein FTP halt sinkt. Deswegen glaube ich, ist auf jeden Fall realistisch, beides zu schaffen. Wenn man eine Verletzung hat, aber da wird es wahrscheinlich besonders deutlich, dass man auch alternativ das begleitet mit Krafttraining, einer guten Physiotherapie, So, was ich seit 2-3 Jahren mache, ist, dass ich präventiv zur Physio gehe. Das heißt, nicht erst, wenn ich irgendwie nach einem Rennen kaputte Beine habe, sondern dass ich wirklich in jedem Belang versuche, so gut wie möglich in ein Rennen zu starten. Das heißt, ich fange so im April an, wieder einmal pro Woche zur Physio zu gehen, sodass im Juli meine Beine fürs TCA so gut wie möglich sind. Und zwar nicht nur die Leistung oder nicht nur das Krafttraining, das ich da reinstecke, um verletzungsresistent zu sein, nicht nur die Ausdauer, die ich trainiere, sondern auch, dass sich dieses ganze Training, was man da reinsteckt, eben nicht akkumuliert, sodass man schon mit völlig verhärteten, zuhenden Muskeln da reinstartet, sondern eben auch einen gesunden Ansatz da im Training hat und nicht erst dann zur Physio geht, wenn halt was kaputt ist oder wenn was entzündet ist. Also dass man auch diesen Prozess begleiten lässt durch jemand, der sich mit Körpern gut auskennt.
Good point. Also genau, also jetzt reden wir sehr spezifisch über Antonia Rick, aber sie ist sie ist die Baseline-Meisterin in meinem Kopf. Also die hat wirklich extrem viel Grundlage und geht sehr bewusst mit ihrem körperlichen Training um. Trotzdem, um auf die Frage zu kommen, 400 Kilometer, 1000 Kilometer, meine Antwort wäre nämlich einfach gewesen, deswegen wollte ich das abgeben. Hey, ja, mach die 1000, also rein da. Aber das deswegen wollte ich die Frage nicht beantworten, weil also ich gebe für mich irgendwie, sie sagt ja, sag einfach, was ich machen soll. Ich sage, ja, mach halt einfach, also mach. Und wenn es nicht klappt, weißt du es fürs nächste Mal. Ich finde, da ist jetzt Aussteigen auch überhaupt nichts Schlimmes oder so.
Ich finde auch, Ziele müssen so ein bisschen Angst machen. Also es klingt jetzt komisch, aber ich finde, genau. Es muss einen schon so ein bisschen kitzeln, dass man sich da gut drauf vorbereitet und so und dann darauf auch richtig Bock hat.
Richtig. Und wie sie sagt, so ja, da gibt's auch ein 400-Meter-Rennen, aber das ist irgendwie dann auch, das kann man ja irgendwie schon machen. Und wenn du das hörst, denkst du, ja klar, wenn du das irgendwie schon machen kannst in deinem Kopf, dann mach's halt das Längere.
Ja.
Weil sonst ist ja kein, es muss ja Angst machen, es muss ja einen kribbeln.
Genau, aber ich glaube, so eine realistische Einschätzung gehört trotzdem dazu. Aber genau, wenn man sich zu sicher ist, dass man es eh schafft, dann ist es meiner Meinung nach kein gutes Ziel.
Muss ich kurz auf Joschka Völkel überlenken, der dachte, er will auch mal ein Ultrarennen fahren. Und was sucht er sich aus? Als erstes Rennen das Transcontinental Race. Kann man auch machen. Und hat das geschafft? Ja, hat er.
Ja. Mit viel Humor.
Und Lethargie, wie er es sagt.
Okay, cool. Okay. Wir haben alle Fragen beantwortet, zumindest die ich so bekommen habe und für relevant für viele Leute hielt. Ich antworte übrigens immer auf alle Fragen, die mir auf Instagram oder sonst wo gestellt werden. Also ich lasse eigentlich keine Frage unbeantwortet, außer es ist in meinen Augen irgendwie unangebracht oder zu persönlich oder wie auch immer. Aber eigentlich gibt es keine falschen Fragen, glaube ich, was so Training und Vorbereitungen und so weiter angeht. Also ich über den Podcast hinaus beantworte ich die da, würde ich behaupten, sehr gerne und gewissenhaft.
Mir beantwortest du sogar private Fragen.
Ja, wir sind ja auch Freunde.
Okay.
Sollen wir nur kurz einen Ausblick geben, was wir so geplant haben noch? Also wir haben schon das ADHS-Thema angesprochen. Dazu bauen wir gerade ein bisschen eine Struktur, wie wir das Thema gut angehen können, um dann auch mit fundiertem Inhalt die Frage zu beantworten, wie sich ADS und ADHS im Ultracycling auswirkt, welche Herausforderungen und vielleicht auch Lösungen oder Ansätze es dazu gibt.
Genau, eins, weil es jetzt eben aktuell wieder auf meinem Schirm ist, darüber würde ich gerne eine ganze Folge machen, ist nochmal zum Thema verschiedene Rennen und Regelwerk, weil wir jetzt eben da an so einem heißen Faden dran sind mit Dotwatcher und mir das persönlich irgendwie wichtig ist, da der Community oder der Szene so ein bisschen was zurückzugeben. Genau, jetzt mal nur so angeschnitten. Also verschiedene Rennen und Regelwerk in den Rennen. Genau.
Ich würde auch darauf eingehen wollen, wie sich überhaupt die Szene so, was sind die ersten Rennen, wie hat sich diese Kultur überhaupt entwickelt und was ist da inzwischen draus entstanden? Also auch so ein bisschen zurückzublicken, um zu reflektieren, was sind eigentlich die Rennen und das Angebot, das wir jetzt im Moment haben. Also ich glaube, das werden die nächsten 2 Folgen.
Mhm.
Genau, wir freuen uns wie immer, wenn ihr Feedback gebt oder rückmeldet, wie ihr die Sache hier so findet, weil das ja für uns auch ein Experiment ist im Moment.
Absolut, aber bisher finde ich es ein ganz gutes Experiment.
Ja, macht super viel Spaß. Ich habe immer jedes Mal, wenn wir sprechen, richtig viel Flow.
Mhm. Ja, ich auch.
Hoffentlich schwappt es bis zu den Hörerinnen rüber.
Sollen wir noch einen Witz erzählen am Schluss oder machen wir einfach?
Ich kenne keinen, kennst du einen?
Gut, mit diesem lustigen Witz, wo Jana sich gerade das Lachen gemeint, würde ich sagen, machen wir Feierabend oder beziehungsweise beenden diese Folge.
Oh. Viel Spaß beim Fahrradfahren.
Sagst du das mir oder all den Menschen?
Dir und allen anderen auch.
Okay, ich wünsche dir auch viel Spaß beim Fahrradfahren. Wahrscheinlich aber eher erstmal langlaufen und Skifahren, oder?
Ja, heute gehe ich langlaufen. Es hat minus 12 Grad oder so.
Sehr gut. Ich gehe laufen ohne das Lang, weil ich habe keine langen Laufski. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald.